请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 20. November 2025 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt die Sendung von Mosaik, in der Uta Rindfleisch die Literaturprofessorin Tsai Bi-Ming vorstellt. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Beitrag über die Veranstaltung Taiwan auf einen Blick. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Spannungen zwischen China und Taiwan. Taiwaner sollen Sushi essen und nach Japan reisen. Google eröffnet größtes KI-Entwicklungszentrum außerhalb der USA in Taipei. Berliner Sicherheitskonferenz. Taiwanischer Vizeaußenminister ruft zur Zusammenarbeit mit Europa auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Nachdem China am gestrigen Mittwoch ein Importverbot für japanische Meeresfrüchte verkündet hat, zeigte sich der taiwanische Präsident Lai Ching-te heute auf Social Media mit einem Teller Sushi und der Caption: Zum Mittagessen gibt es heute Sushi und Miso-Suppe. Hintergrund des Ganzen ist der aktuelle Streit zwischen China und Japan. Dabei geht es vor allem um Taiwan. Am 7. November hatte die neue japanische Premierministerin Sanae Takeuchi im Parlament gesagt, dass der Einsatz von Militärgewalt in einem möglichen Taiwan-Konflikt für Japan eine existenzbedrohende Krise bedeuten könnte. Dies würde die Ausübung des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung erlauben. China forderte mehrmals die Rücknahme der Äußerungen und bestellte den japanischen Botschafter ein. Am Freitag warnte China seine Bürger zudem vor Reisen nach Japan. Mehrere chinesische Fluggesellschaften boten daraufhin kostenlose Stornierungen an. Taiwan hält indessen zu Japan. Am heutigen Donnerstagnachmittag veröffentlichte Präsident Lai Ching-te ein Video, in dem er anmerkte, es sei gerade eine gute Zeit, um japanisch zu essen. Indessen rief der taiwanische Außenminister Lin Xia-Long heute Taiwaner dazu auf, japanische Produkte zu kaufen und nach Japan zu reisen, um die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Japan zu verdeutlichen. Der Internetgigant Google hat am heutigen Donnerstag die Eröffnung seines neuen KI-Entwicklungszentrums in Shilin in der taiwanischen Hauptstadt Taipei gefeiert. Es handelt sich dabei um das größte entsprechende Zentrum außerhalb der Vereinigten Staaten. Zur Eröffnung war auch der taiwanische Präsident Lai Ching-te gekommen. Er begründete die Attraktivität von Taiwan als Standort und Partner für Google mit Taiwans offenem demokratischen System, seiner weltklassigen Halbleiterindustrie und seinen talentierten Fachkräften. Die taiwanische Regierung werde weiterhin seine KI-Strategie vorantreiben und bis 2040 einen Produktionswert in Höhe von 15 Billionen Taiwan-Dollar sowie 500.000 hochbezahlte Arbeitsplätze schaffen. Auch der Direktor des American Institute Taiwan, Raymond Green, wohnte der Eröffnungsfeier bei. Die Einweihung des neuen Taiwan-Büros von Google symbolisiere die Vertiefung der technologischen Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan. Das Zentrum werde zudem Taiwans zentrale Rolle innerhalb der KI-Entwicklungsstrategie der USA stärken. Der taiwanische Vizeaußenminister François Wu hat am gestrigen Mittwoch auf der Berliner Sicherheitskonferenz vor einer Achse der Autokraten gewarnt, die Druck auf Demokratie und Sicherheit in der ganzen Welt ausübe. Diese umfasse China, Russland, Iran und Nordkorea. Wu rief Europa und Taiwan dazu auf, gemeinsam ihre Zusammenarbeit zu stärken, um die Sicherheit im Indopazifik und Europa zu schützen. Die Berliner Sicherheitskonferenz wird jährlich von der Zeitung für den öffentlichen Dienst Behördenspiegel veranstaltet. Unter den diesjährigen Rednern war auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. François Wu betonte in seiner Rede, die Globalisierung sorge dafür, dass sich die Sicherheitssituation in Europa und dem Indopazifik gegenseitig beeinflussen. Die Zusammenarbeit von Autokraten stelle das demokratische Lager vor eine neue Herausforderung. Taiwan liege an der Frontlinie des Pazifiks, sei zugleich aber auch ein wichtiges Zentrum der globalen Tech-Industrie. Taiwan stelle ungefähr 70% der globalen Halbleiter und mehr als 95% der fortgeschrittenen Chip-Technologie her. Eine Krise in der Taiwanstraße würde die schwerwiegendste Unterbrechung der Tech-Lieferketten seit dem Zweiten Weltkrieg verursachen. Bis zum Jahr 2026 werde Taiwan seinen Verteidigungshaushalt auf 30 Milliarden US-Dollar erhöhen. Zudem habe sich Taiwan das Ziel gesetzt, bis 2030 seinen Verteidigungshaushalt auf 5% des Bruttoinlandprodukts zu erhöhen. Im vergangenen Jahr hätten europäische Länder mehrmals Kriegsschiffe die Taiwanstraße passieren lassen. Dies deute auf die wachsende Besorgnis Europas über die Sicherheit in der Taiwanstraße hin. Um ein resilientes Krisenreaktionssystem aufzubauen, wird Taiwan im nächsten Jahr seine lokalen Resilienzübungen erweitern und erstmals ortsübergreifende Übungen durchführen. Das geht aus einer Pressemitteilung des taiwanischen Kabinetts vom 19. November hervor. Premierminister Chou Rong-tai habe dies in einem Treffen des Mobilisierungskomitees mit den täglich größer werdenden Herausforderungen und Bedrohungen begründet, mit denen sich Taiwan konfrontiert sehe. Dazu zählen neben Grauzonenaktivitäten, Cyberangriffen, Desinformation und kognitiver Kriegsführung durch die Kommunistische Partei Chinas auch die zunehmende Anzahl von klimabedingten Naturkatastrophen. Die Regierung müsse dieses Thema ernst nehmen und ihre Wachsamkeit erhöhen, so der Premierminister. Die Regierung werde weiter gesamtgesellschaftliche Verteidigung und Resilienz vorantreiben und die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Zivilgesellschaft durch lokale Resilienzübungen stärken. Dazu werde sie zentrale und lokale Katastrophenschutzmechanismen aufbauen. Um katastrophenbedingte Kommunikationsstörungen zu beheben, sollen zudem die von der Nationalen Kommunikationskommission vorgeschlagenen Maßnahmen zügig umgesetzt werden. Dazu zählt die Entwicklung eines Katastrophen-Roaming-Mechanismus und die Einrichtung von Basisstationen in Einrichtungen des staatlichen Energieversorgers Taipower. Die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwitschuk warnte am gestrigen Mittwoch in Taiwan vor den Auswirkungen eines russischen Sieges über die Ukraine auf Demokratien. Matwitschuk ist Menschenrechtsanwältin und Vorsitzende des Center for Civil Liberties. Dieses hatte 2022 den Friedensnobelpreis für seine Arbeit in der Dokumentation russischer Kriegsverbrechen gewonnen. Dieser russische Krieg der Unterdrückung gegen die Ukraine ist nicht nur ein Krieg zwischen zwei Staaten, es ist ein Krieg zweier Systeme, Autoritarismus und Demokratie, so Matwitschuk am Mittwochabend in Taipei. Die Veranstaltung wurde organisiert von der Deutschen Friedrich-Naumann-Stiftung. Matwitschuk sagte weiter, Putin zeige der Welt durch den Krieg gegen die Ukraine, dass ein Land mit militärischer und nuklearer Macht tun könne, was es wolle. Wenn Putin damit erfolgreich sei, würde es andere autoritäre Machthaber in anderen Teilen der Welt dazu ermutigen, es ihm gleich zu tun. Matwitschuk warf außerdem China vor, Russland bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen und Russland militärisch auszustatten. Nordkorea haben ebenfalls Munition und Soldaten geschickt, um Russlands Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute kräftig gestiegen und zwar um 846,24 Punkte. Das sind 3,18%. Damit lag der Abschlusskurs bei 27.426,36. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 577,02 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet rund 16,03 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 20. November. Heute ist es im Norden und an der Ostküste Taiwans bewölkt und regnerisch bei Temperaturen um die 20 Grad. An der Westküste ist es ebenfalls bewölkt, aber es bleibt trocken bei Temperaturen bis zu 25 Grad. Über Sonnenschein kann sich die Südspitze Taiwans freuen bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 21. November. Auch morgen ist es im Norden Taiwans bewölkt und regnerisch bei Temperaturen bis zu 21 Grad. Im Süden hingegen bleibt es trocken bei Temperaturen bis zu 27 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 20. November 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache hier öfter Nachrufe auf Künstler und Wissenschaftler, Politiker oder andere wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, deren Ableben in Taiwan auf Beachtung in den Medien traf. Die Literaturprofessorin, an die ich heute erinnern möchte, war durch die Veröffentlichung ihres Buches »Es ist an der Zeit, Zhuangzi zu lesen« berühmt geworden, denn dieses Buch wurde ein Bestseller. Zhuangzi ist, zum Verständnis, einer der wichtigsten Vertreter des Daoismus. Ihre Vorlesungen wurden auch von Studenten und Interessenten außerhalb ihrer Fakultät an der Taiwan-Universität besucht. Im Zuge der Pandemie stellte die Universität ihre Vorlesungen ins Internet. Die Universität zeichnete sie übrigens für ihre hervorragende Lehrtätigkeit aus. Bekannt wurde sie aber auch dadurch, dass sie im Jahr 2007 ihren Gebärmutterhalskrebs besiegt hatte und sich daraufhin mit Taizi und anderen chinesischen Heilmethoden vertieft, und auch ihre Beschäftigung mit Zhuangzi hatte mit der Frage zu tun, wie man sich in der heutigen Welt geistig und körperlich gesund halten kann. Allerdings führte das in den Medien dazu, dass ihre Heilung als ein Wunder bezeichnet wurde, das auf Taizi zurückzuführen sei, womit total vernachlässigt wurde, dass sie sich durchaus einer traditionellen Krebsbehandlung unterzogen hatte. Sie stammte aus einer Familie von Medizinern. Ihr Urgroßvater und Großvater väterlicherseits waren beide Ärzte der chinesischen Medizin gewesen. Ihr Großvater mütterlicherseits war ein Arzt der westlichen Medizin und beide Eltern waren Pharmazeuten, die eine Apotheke führten. Ihr Vater war darüber hinaus der Nachfolger eines berühmten Taizi-Meisters. Eigentlich hatte sie nicht Philosophie, sondern chinesische Literatur studiert, spezialisierte sich dabei allerdings zunächst auf Medizinklassiker, bevor sie sich später mit der Gedankenwelt der Daoisten, darunter besonders mit Zhuangzi, beschäftigte. Auf diesem Hintergrund ist sicher besser zu verstehen, wie sie ihrer eigenen schweren Krankheit gegenübertrat. Die fehlleitenden Berichte in den Medien über ihre wundersame Heilung veranlassten den Psychologen Dr. Chen Xuancheng, einen Nachruf über die Professorin zu verfassen. Darin schrieb er, die Wahrheit sei nicht, dass sie die Behandlung abbrach, sondern dass sie sie voll und ganz durchführte. Der größte Schaden dieses medialen Gesundheitsmythos liege in der Verzerrung, die ihren Erfolg einem speziellen Behandlungsplan zuschreibe, während ignoriert würde, dass sie auch die übliche Standardbehandlung durchlaufen hatte. Tsai Bimings Stärke sei nicht darin gelegen, dass sie die medizinische Behandlung abgelehnt habe, sondern darin, dass sie sich ihr gestellt habe, sich bemüht habe, Körper und Geist zur Ruhe zu bringen und die Weisheit des Zhuangzi zu leben. In seinem Nachruf erzählt Dr. Chen, dass er während seines Studiums an der Taiwan-Universität einige Vorlesungen von Frau Professor Tsai besucht hatte. Er habe es bewundert, wie es ihr immer wieder gelungen sei, den strengen klassischen chinesischen Text in eine heilsame Kraft für die Seele zu verwandeln. Mit ihrer einzigartigen Art habe sie die unbeschwerte und friedvolle Geisteshaltung interpretiert, die im Zhuangzi zum Ausdruck komme. Er selbst habe auch Taizi erlernt, was ihm im Prüfungsstress geholfen habe, zur Ruhe zu kommen. Als er jedoch gesehen habe, dass viele Medien die Genesung von Frau Professor Tsai übermäßig auf Taizi oder Akupressur zurückführten, habe das in ihm sehr ambivalente Gefühle ausgelöst, denn solche Berichte erzeugten, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, den Eindruck, dass man Krebs besiegen könne, solange man traditionelle chinesische Gesundheitsmethoden gewissenhaft anwende, während die moderne medizinische Behandlung zu einer zweitrangigen oder gar ersetzbaren Option werde. Ihm sei bewusst, dass die Medien Geschichten bräuchten und die Geschichte einer Zhuangzi-Gelehrten, die durch Selbstkultivierung eine unheilbare Krankheit überwand, sei natürlich weitaus ansprechender als die Geschichte einer Patientin, die aktiv mit der modernen medizinischen Versorgung zusammengearbeitet und diese durch körperliche und geistige Anpassung ergänzt habe, um ihren Zustand erfolgreich zu kontrollieren. Das sei für Patienten und deren Familien, die sich aktuell mit der Herausforderung einer Krebserkrankung auseinandersetzten, aber gefährlich und irreführend. Berichten zufolge wurde bei Professor Tsai im Jahr 2007, als sie 42 Jahre alt war, Gebärmutterhalskrebs im dritten Stadium diagnostiziert. Damals wurde oft behauptet, dass die 5-Jahres-Überlebensrate in so einem Fall nur etwa 25% betrage. Dr. Chen bezweifelt diese Berichte jedoch, denn seinen Nachforschungen zufolge lag damals die 5-Jahres-Überlebensrate bei Gebärmutterhalskrebs im Stadium 3 unter der Voraussetzung einer Standardbehandlung durchschnittlich bereits zwischen 40% und 60%. Unter Standardbehandlung versteht man eine simultane Radiochemotherapie. Diese umfasst eine externe Strahlentherapie in Kombination mit einer Chemotherapie, gefolgt von einer Brachytherapie. In ihren Büchern und Interviews habe Frau Professor Tsai nie bestritten, sich westlicher Medizin unterzogen zu haben. Sie erwähnte sogar, eine vollständige Behandlung durchlaufen zu haben. In Berichten habe es aber häufig geheißen, dass ihr Tumor innerhalb von 6 Monaten auf wundersame Weise verschwunden sei. Tatsächlich sei das Verschwinden des Tumors nach 6 Monaten aber das erwartete Ergebnis einer standardmäßigen modernen medizinischen Behandlung gewesen. Das Wunder von Frau Professor Tsai liege also nicht darin, dass sie die medizinische Behandlung durch Gesundheitserhaltung ersetzt habe, sondern darin, dass sie die medizinische Behandlung erfolgreich überstanden habe und in den darauffolgenden 18 Jahren keinen oder nie öffentlich erwähnten Rückfall erlitten habe. Die meisten Rückfälle treten 1 bis 2 Jahre nach der Behandlung auf. Sie verstarb also 18 Jahre nach ihrer Standardbehandlung und übertraf damit die durchschnittliche Überlebenszeit für Krebspatienten im Stadium 3 bei weitem. Welche Rolle spielten also Tai Chi, Daoyin-Übungen und Zhuangzi bei ihrer Genesung? Dr. Chen zufolge handelte es sich dabei nicht um Mittel zur Behandlung des Krebses selbst, sondern vielmehr um Mittel zur Patientenunterstützung während der Behandlung. Dr. Chen bemerkte, die kombinierte Chemo- und Strahlentherapie sei tatsächlich sehr unangenehm. Viele Patienten würden nicht an der Krebserkrankung selbst sterben, sondern daran, dass sie diese Behandlung abbrechen würden, weil sie die Nebenwirkungen nicht ertragen würden. An diesem Punkt werde der Zustand der Psyche zum entscheidenden Faktor. Dies sei es, was die moderne Medizin oft als Psychoneuroimmunologie bezeichne. Die erste Auswirkung einer Krebsdiagnose sei psychologischer Natur. Patienten erlebten immense Angst vor dem Tod, Ungewissheit über die Zukunft sowie Wut und Depressionen, die aus der Frage »Warum ich?« resultierten. Professor Tsais Konzept des inneren Friedens, dass sie Zhuangzi entnahm, sei ein gutes Mittel gegen diese Art von existenzieller Angst. Anhaltende Angstzustände und Depressionen könnten dazu führen, dass der Körper große Mengen an Stresshormonen wie Cortisol ausschüttet. Ein hoher Cortisolspiegel könne die normale Funktion des Immunsystems beeinträchtigen und den Regenerationsprozess des Körpers nach einer Chemotherapie und Strahlentherapie behindern. Gesundheitsfördernde Übungen wie Tai Chi, Daoyin und andere sanfte Bewegungen würden zum Erhalt der Muskelkraft und der körperlichen Fitness beitragen, die für den erfolgreichen Abschluss der Behandlung unerlässlich sei. Auf ihrem Facebook-Account gab sie anderen Krebspatienten einmal den Ratschlag, Zitat, »Esst gut, macht das Smartphone aus und geht schlafen, haltet euch fit und nährt euer Herz mit Liebe«, Zitat Ende. Auch ihre Lektorin schrieb einen Nachruf, in dem sie betonte, dass Frau Professor Tsai bis zum Schluss an einem Plan für ihre letzte Vorlesungsreihe gearbeitet habe und mehrere Einladungen zu einem Treffen mit der Begründung abgelehnt habe, dass sie konzentriert arbeiten wolle. Man hätte ihr nicht angehört, dass es ihr nicht gut ging und sie sich zu der Zeit bereits im Krankenhaus befand. Sie habe ihr auch fest versprochen, mit ihr die besten Buchweizennudeln in Taipeh essen zu wollen. Dazu ist es nun also nicht mehr gekommen. Frau Professor Tsai Biming verstarb am 21. Oktober im Alter von 60 Jahren. Leider gibt es ihr Buch, es ist an der Zeit, Zhuangzi zu lesen, bisher nur auf Chinesisch. Das war's für heute aus unserer Reihe von Mosaik. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Huang. Kürzlich trafen sich im Deutschen Institut Taipei mehr als 50 Studierende aus Deutschland, ein großer Teil davon Studierende aus Sachsen, die sich im Rahmen des STIP-Programms in Taiwan befinden, sowie taiwanische Germanistik-Studierende, um Taiwan auf neue Weise zu entdecken. Unter dem Titel »Taiwan auf einen Blick« zeigte unser Kollege Alex Kunz anhand von Karten, Zahlen und Fakten die Vielfalt Taiwans, von seiner Geschichte und Geografie über seine Menschen und Kultur bis hin zu unterhaltsamen Fun Facts. Organisiert wurde die Veranstaltung von Josef Goldberger, Leiter des wissenschaftlichen Koordinierungsbüros des Freistaates Sachsen in Taiwan, und Julian Goldmann, Wissenschaftsreferent des Deutschen Instituts Taipei. Ich wollte mehr über diese Veranstaltung erfahren und kontaktierte daher nach der Veranstaltung einige der Teilnehmer und Veranstalter. Und ich bat Josef Goldberger, mir zu erzählen, was es mit dieser Veranstaltung auf sich hat.
Hintergrund ist eigentlich, dass ich über ein kleines Budget verfüge. Als Leiter des Sex and Science Liaison Office bin ich ja verantwortlich für eine Gruppe von Studierenden, unter anderem Teilnehmer des Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan. Und für diese Studierenden kann ich mit einem bescheidenen Budget keine Veranstaltung machen. Betonung auf bescheiden, also sehr viel lässt sich damit mitmachen. Das führte mich zu Julian Goldmann. Also ich habe mich vor bald 2 Jahren mit Julian Goldmann getroffen und der ist in einer ähnlichen Situation. Der hat ein bisschen Geld für Veranstaltungen, aber nicht relativ viel. Und da haben wir uns gedacht, wir ziehen unsere Ressourcen zusammen und machen gemeinsam was. Wir haben ähnliche Zielgruppen. Für mich ist eine Hauptzielgruppe sind Studierende aus Sachsen in Taiwan. Gegenwärtig wären das ungefähr 50 Personen. Julian ist natürlich als BMFTR-Vertreter in Taiwan für alle Studierenden aus Deutschland zuständig, inklusive der Sachsen. Ich fühle mich dann auch verantwortlich für Alumni aus Sachsen. Und so haben wir gemeinsam eingeladen. Und außerdem dachten wir, wir wollen eine reine deutsche Veranstaltung machen, zwar mit einem Schwerpunkt, eine Veranstaltung in deutscher Sprache, aber wir wollen auch Taiwaner hinzuladen. Und da bietet sich natürlich die Gruppe taiwanischer Deutschstudierender an, um diese Studierenden dann mit deutschen Studierenden auch zu vernetzen. Gut, wir haben uns zusammengesetzt, ein kleines Konzept überlegt. Im Endeffekt ist das Konzept Vortragsveranstaltungen am Deutschen Institut in deutscher Sprache für ein gemischtes Publikum, Taiwaner und in der Regel junge deutsche Studierende. Die Veranstaltung von Alex Kunz war jetzt, glaube ich, schon die 3. Veranstaltung in einer Serie von Veranstaltungen. Zuerst haben wir begonnen mit Klaus Badenang, da bin ich sehr stolz. Der hat aus seinem damals gerade erschienenen Buch Die wichtigste Insel der Welt gelesen. Das war seine erste Lesung aus diesem Buch. Mittlerweile tingelt er mit dem Buch durch ganz Deutschland und den deutschsprachigen Raum. Dann, auf deine Vermittlung, hatten wir auch einmal eine Lesung von dem jungen österreichischen Schriftsteller Jimmy Brainless im Schein der Pfütze. Und jetzt eben Alex Kunz, der eben mit seinen wunderbaren Grafiken verschiedene Aspekte des taiwanischen kulturellen, politischen, soziologischen, wirtschaftlichen Lebens vorgestellt hat. Alexander Kunz ist mir aufgefallen ursprünglich als jemand, der auf LinkedIn sehr aktiv ist und immer wieder ganz interessante Schaugrafiken und Karten postet. Und dann habe ich zufällig erfahren, dass ein Bekannter von mir auch Alex Kunz kennt. Und so ist eben der Kontakt entstanden und ich habe ihn gleich mal eingeladen, diesen Vortrag zu machen. Und das lief ja wirklich wunderbar. Zu danken natürlich auch ist Julian Goldmann vom Deutschen Institut. Das ist einfach auch eine ganz, ganz tolle Venue. Also im 101-Gebäude im 33. Stock dann runtersehen zu können auf Taipei und auf, wenn das Wetter schön ist, auch auf die umliegenden Berge, Elephant Mountain. Eine bessere Venue kriegt man nicht. Gemeinsam mit Julian Goldmann haben wir dann ein kleines Catering finanziert, deutsches Essen. Ja, und eben dann sind die Studierenden in intensiven Austausch miteinander getreten, haben noch lange geplaudert, sich unterhalten, miteinander kennengelernt. Genau das, was wir wollen.
Und da Alex Kunz natürlich jetzt oft bei uns im Radio ist, habe ich ihn gebeten, mir ein bisschen zu erzählen, warum er es interessant fand, diesen Vortrag zu halten.
Ja, die Idee für diesen Vortrag hatte ursprünglich Josef Goldberger. Er ist ja Leiter des Saxon Science Liaison Office, glaube ich, so heißt es. Und er hatte mich mal auf einer Veranstaltung dazu angesprochen, ob ich denn Interesse hätte, diesen Vortrag zu machen und Taiwan oder etwas über Taiwan oder allgemeine Sachen über Taiwan deutschsprachigen oder deutschen Studenten vorzustellen. Und ich fand diese Idee ganz gut, weil es ist vielleicht auch mal ein anderes Thema oder eine andere Sicht auf Taiwan zu haben. Nicht immer so die üblichen Themen wie ja Außenpolitik und Wirtschaft. Und es hat mir eigentlich sehr viel Freude gemacht, diesen Vortrag zu machen.
Und hast du nach dem Vortrag denn Feedback erhalten oder wie sah das Feedback aus?
Das Feedback war eigentlich sehr gut. Die Studenten, die waren sehr interessiert daran. Es gab während des Vortrags zahlreiche Fragen. Es war eigentlich auch eine schöne Diskussion. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, da zu sein und darüber zu reden, auch mit den Studenten zu diskutieren. Auch nach dem Vortrag gab es viele Fragen. Also sind mehrere Studenten auf mich zugekommen und haben auch noch mal extra Fragen gestellt, auch über Themen, die jetzt nicht drin vorgekommen sind. Und es gab eigentlich auch recht viel Feedback über Social Media. Also ich habe noch neue Follower gewonnen zum Beispiel, aber es gab dann auch Kommentare zu dem Vortrag. Also es ist eigentlich recht gut angekommen, denke ich.
Und wie gesagt, habe ich auch noch einige der Teilnehmer kontaktiert, also Studierende aus Deutschland und aus Taiwan. Und ich wollte wissen, warum sie an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, ob sie irgendwas Neues gelernt haben und ob sie die Möglichkeit hatten, mit anderen Studierenden, vor allem mit den Studierenden aus dem anderen Land, in Kontakt zu treten. Das sind einmal Sarah Savic aus Ulm, die zurzeit an der Zhengda, an der National Zhengzhou Universität studiert.
Also ich habe den Vortrag besucht, zum einen, weil er im Deutschen Institut stattgefunden hat und ich das eigentlich ganz cool fand, da mal reinzuschnuppern und mal zu sehen, wie das so aussieht da oben im Taipei 101. Und ansonsten dachte ich mir auch, kommt man da bestimmt wieder gut mit neuen Leuten in Kontakt und lernt wieder mal was Neues über Taiwan, was dann auch so war. Ich habe ein paar sehr interessante neue Statistiken kennengelernt. Ich war sehr überrascht davon, wie viele 7-Eleven und Family Marts und andere Convenience Stores es eigentlich gibt. Ich wusste, es gibt viele, man findet sie an jeder Ecke, aber das alles dann in Zahlen zu sehen, war nochmal sehr besonders. Und ansonsten war auch viel dabei im Vortrag, was ich schon wusste. Ich bin ja jetzt schon eine Weile in Taiwan. Dadurch wusste ich schon einige Grundinformationen, die da auch genannt wurden. Aber in allem war der Vortrag eigentlich ganz interessant. Und mit taiwanischen Schülern bin ich tatsächlich nicht so sehr in Kontakt gekommen. Dadurch, dass ich noch einen Anschlusstermin hatte, musste ich dann relativ schnell weg. Daher habe ich es leider nicht geschafft, mit vielen taiwanischen Studenten dort zu reden. Jedoch habe ich von einer Freundin gehört, dass sie da ganz gut in Kontakt gekommen ist, was natürlich auch immer sehr schön ist, dann von den Locals ein paar Meinungen zu hören.
Der nächste Input kommt von Charlotte Zheng, die derzeit ebenfalls an der National Zhengzhou Universität ihren Master absolviert.
Ich fand die Veranstaltung sehr interessant. Für uns taiwanische Deutschlernende war es nicht nur eine Gelegenheit, aus der Perspektive von Daten einige spannenden Fun Facts zu wissen, sondern auch gleichzeitig Deutsch zu üben. Während der Veranstaltung konnten wir außerdem viel beobachten, welchen Themen und Reaktionen die Deutschen da besonders interessierten. Zum Beispiel das Thema Erdbeben, das für uns zwar alltäglich ist, für viele jedoch schwer nachvollziehbar bleibt. Nach der Veranstaltung hatten wir die Chance, mit den deutschen Studierenden, die sich für Taiwan interessieren, zu sprechen. Und ich habe da auch neue Leute kennengelernt, aber auch alte Bekannte zufällig wieder getroffen. Und es hat mich sehr gefreut. Das war eine sehr positive und interaktive Erfahrung für mich.
Soweit ein paar Stimmen zum Vortrag Taiwan auf einen Blick unseres Kollegen Alex Kunz vor deutschen und taiwanischen Studierenden im Deutschen Institut Taipei im Taipei 101, organisiert von Josef Goldberger, Leiter des Wissenschaftlichen Koordinierungsbüros des Freistaates Sachsen in Taiwan, und Julian Goldmann, Wissenschaftsreferent des Deutschen Instituts Taipei. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 20. November 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.